So, der ist erledigt. Der Staatsanwalt lehnt sich zurück. Der Pöbel hat sein Spektakel. Der Mann hängt am Kreuz. Alle sind zufrieden. Der vorsitzende Richter wäscht seine Hände in Unschuld. Naja, die Meinungen über den Mann am Galgen klafften auseinander. Manche sagten, er sei der Hochstapler hoch 10. Andere halten ihn für einen Arzt. Er hat uns geheilt, sagen sie. Seine Freunde hätten ihn gern zum König gemacht. Quatsch, der Kerl ist ausgeschaltet. Nein, nicht, dass er gefährlich gewesen wäre. Er war eher einer von den Gewaltlosen. Deswegen hängten sie ihn ja auch gar nicht auf. Es blieb einem nur die Spucke weg, wenn er sprach. Zigtausende hörten ihm zu. Die Würdenträger wurden eifersüchtig. Sie fühlten sich auf den Schlips getreten und zogen alle Register. Geschieht ihm recht. Jetzt schweigt er. Für immer. Zugegeben, beim Prozess ging nicht alles gerecht zu. Aber dafür übernehmen sie die Verantwortung. Der Mann musste weg. Schluss, aus, basta. Gegen Abend wird gemeldet, erledigt. Der Mann, der zu lang ihre Stimmung verdarb, ist tot. Seine Leiche liegt im Felsengrab und davor ein tonnenschwerer Stein. Soldaten schieben Wache, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Prost! Nicht weit entfernt hocken Leute hinter verschlossenen Türen. Es sind die Freunde des Verstorbenen. Kaum einer spricht. Einige weinen, leise. Draußen soll keiner was hören. Sie fürchten die Geheimpolizei, aber die Beamten feiern. Sie sind sicher, die Sache ist endgültig erledigt. Wenige Tage später bebt morgens die Erde. Ein heller Blitz strahlt vom Himmel. Die Soldaten kippen um. Der riesige Grabstein bewegt sich. Der Tote tritt ans Licht. Er lebt. Auf einmal ist alles anders. Die oberen 10.000 fallen aus allen Wolken. Hundemüde berufen sie eine Krisensitzung ein. Ein Dementi jagt das andere. Die Wächter bekommen Schmiergeld. Sie erzählen, seine Anhänger hätten die Leiche gestohlen. Die Version macht die Runde. Sie gauken alles vor, der Mann am Kreuz sei immer noch erledigt. In Wirklichkeit wissen die Lügner genau, wir sind erledigt. Jetzt hat er zu sagen. Seine Freunde sind befreit, sie öffnen die verschlossenen Türen. Sie treffen den Lebendigen, sie sprechen mit ihm. Er macht ihnen Mut, die Wahrheit zu verkünden. Er ist nicht tot, er lebt. Mit dieser guten Nachricht ziehen sie in die Welt. Ihre Nachfolger erreichen Deutschland und Memmingen. Amen. Erledigt. So haben viele gedacht. Mit dem Sterben Jesu ist alles erledigt. Die Auferstehung Jesu, der Siegeszug Gottes durch Jesus Christus, es ist wirklich ein Siegeszug. Die Auferstehung ist das Ereignis der Christenheit. Die Auferstehung ist die zentrale Botschaft, die wir verkünden. Die Vergebung der Sünden wäre ohne die Auferstehung nicht ratifiziert worden. Wie der Thomas zu Beginn gesagt hat, das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Da ist geistlich was ganz Neues geschehen, da ist geistlich in der unsichtbaren Welt ungeheuer viel passiert. Da hat es Bewegungen gegeben, dynamische, kraftvolle Bewegungen, die sich keiner hätte vorstellen können. Der Teufel hat gedacht, endlich, jetzt ist er gestorben am Kreuz und er ist sogar noch im Totenreich drinnen, aus basta erledigt, wie damals die Würdenträger das genauso gedacht haben. Aber er hat sich geschnitten. Er war nicht erledigt. Am dritten Tag kam Bewegung. Am dritten Tag So wie Jesus das angekündigt hat, geschah Gewaltiges, Dynamisches, Dynamit, mehr als Dynamit. Gott hat Jesus aus dem Totenreich herausgeholt und er hat ihn mitten letztlich unter die Jünger gestellt. Und das war das Ereignis, das war das Mächtige, das Kraftvolle, was Gott getan hat. Die Auferstehung ist bis heute unwahrscheinlich umstritten. Viele sagen, das ist doch Blödsinn. Wir schauen mal ein paar Dinge an. Was so Leute über Ostern denken. Ostern, Deutsche denken eher an Hasen als an die Auferstehung Jesu. 38% denken zuerst an Gebräuche heidnischen Ursprungs. 36% assoziieren mit Ostern in erster Linie die Auferstehung Jesu. 36. Ein gutes Drittel in Deutschland bloß noch. Die anderen 38% denken, ja, Osterhase und so weiter. Ich meine, jetzt, du hast ja, die Hasen haben ja Hochsaison. Du kriegst ja überall die unter die Nase grieben, wie nochmal was. Als ob die Hasen das Wichtigste wäre. Im Grunde, es geht um die Auferstehung. Bloß noch 36% assoziieren mit Ostern in erster Linie die Auferstehung Jesu. 18% der Deutschen fällt zu Ostern nichts Besonderes ein. Je jünger die Befragten waren, desto stärker war die Verknüpfung von Ostern mit Hasen und Eiern. Erschreckend, liebe Geschwister, ihr lieben Gäste. Das ist erschreckend. Je jünger, das heißt, unser Land wird mehr und mehr heidnisch. Mehr und mehr heidnisch. Dann habe ich noch eine andere Statistik. Wie stark glauben Sie daran, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt? Weil das ist ja auch so eine Sache. Natürlich, wenn du sagst, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod, dann kannst du hier leben, wie du willst. Und dann hat Gott dir nichts zu sagen. Dann wird Gott eher für dich vielleicht ein Ballast sein und denkst, er schränkt dich irgendwo ein in dem allem, was du tun willst oder auch nicht. Wie stark glauben Sie daran, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt? Eine entscheidende Frage. Was ist, wenn es ein Weiterleben gibt? Und wo bin ich dann? Das ist die eigentliche Frage. Wo bin ich dann? Also, was haben wir denn hier alles? 22%, also machen wir mal so, 32% sagen, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. 32 sagen, es gibt keins. Also das mit dem Weiterleben nach dem Tod, das ist nicht wahr. Und dann 22% denken dran, ja doch, Weiterleben nach dem Tod, ja, sie glauben sehr daran, doch. Das gibt es bloß noch 22%. Auferstehung und Weiterleben ist auch ganz eindeutig. Nicht gleich. Deine sagen zwar, also mehr sagen oder sagen noch, dass sie Ostern mit der Auferstehung Jesu verbinden, aber eigentlich nur 22% glauben, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Das ist schon wenig. Bitte? Na ja, gut. Okay. Und dann 11% ziemlich sagen, ja, das Kind sei. 17% ja, mittel, es könnte. Die sind ein bisschen so hin und her gerissen und 16% wenig, 3% weiß nicht, keine Angabe. 22% glauben an ein Weiterleben nach dem Tod, sind sich gewiss. Ich weiß nicht, vielleicht gehörst du zu den 17% ziemlich. Oder nee, zu den 11% ziemlich. Oder 17% mittel oder wenig. Ja, so Zweifler. Aber das ist gar nicht schlecht. Ich denke, heute früh hast du eine Chance, einfach dich Gott auszuliefern, hinzuhören, auf das zu hören, was Gott über das sagt, über die Auferstehung Jesu und über Weiterleben nach dem Tod. Die Auferstehung Jesu, der Durchbruch des Lebens. Was war passiert? Im Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Stimmt es, dass wir sterben? Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Das hätte er jetzt noch sagen müssen. Aber jeder weiß doch, dass er eigentlich sterben muss. Mit den Pillen und Zeug, was man alles einwirft. Man wird zwar immer älter, aber erreichen wir die Unsterblichkeit hier mit Pillen und Co.? Nee. Jeder weiß letztlich, dass das Leben begrenzt ist. Wir müssen alle sterben. Die Bibel sagt, ja, das kommt durch die Sünde. Das war im Paradies nicht so. Da wäre es nicht so gewesen. Aber durch die Sünde ist im Grunde der Tod auf die Welt gekommen, in Existenz. Und den Tod fürchten all diejenigen, die Jesus nicht kennen, mehr oder weniger. Sie fürchten ihn mehr oder weniger, sagt die Bibel. Weil du dann natürlich fragen musst, ja, wo bin ich dann? Und wie ist das dann? Was geschieht da mit mir? Also der Einbruch des Todes durch die Sünde gekommen. Und jetzt heißt es, durch die Auferstehung letztlich, da passiert was. Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wir sind durch den Sündenfall getrennt worden von Gott, geistlich getrennt worden von ihm. Durch Jesus hat er die geistliche Trennung aufgehoben. Wir sind wieder mit ihm in Kontakt gekommen. Wir sind mit ihm versöhnt worden. Die Auferstehung hat auch den geistlichen Durchbruch zu Gott hingebracht. Den geistlichen Durchbruch zu Gott hin. Und Gott hat uns durch die Auferstehung, auch wie es im Petrusbrief heißt, Kapitel 3, Vers 18, denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gott wollte, dass wir wieder Beziehung zu ihm bekommen. Das ist die geistliche Dimension. Ohne Auferstehung wäre diese Beziehung nicht zustande gekommen. Ohne Auferstehung wäre es nicht gelungen, dass wir den geistlichen Zustand der Trennung hätten überwinden können. Aber die Auferstehung hat noch mehr gebracht. Er hat nicht nur wieder die Beziehung zu Gott hergestellt, sondern die Auferstehung hat auch noch mehr gebracht. Auch die leibliche Seite beachtet. Im 1. Korinther 15, Vers 22 heißt es, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Auch alle werden lebendig gemacht. Ich komme nachher noch drauf zurück. Alle werden lebendig gemacht. Das ist durch die Auferstehung geschehen. Alle werden lebendig gemacht, weil Jesus der Erste ist, der aus dem Grab auferstanden ist. Darum werden auch alle, ob sie es wollen oder nicht, alle werden lebendig gemacht. Und dann eine dritte Dimension, die auch geschehen ist, im Römer 6, Vers 8 heißt es, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das ist die ewige Dimension der Auferstehung. Die ewige Dimension, die Thomas auch schon andeutet hat. Selbst wenn du jetzt stirbst, du wirst dann auferstehen und ewig leben. Ewig. Nicht begrenzt, ewig. Das ist durch die Auferstehung gekommen. Es ist eine geistliche Dimension, die Gott damit bewirkt hat, die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Eine leibliche Dimension, dass jeder auferstehen wird. Und auch die ewige Dimension, dass jeder ewig leben wird. Jeder wird ewig leben, Geschwister, ihr lieben Gäste. Jeder wird ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Auferstehung aller Toten. Im 1. Korintherbrief, wir haben es gerade gehabt, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Das ist durch die Auferstehung. Sie werden in Christus alle lebendig gemacht. Die eigentliche Frage ist nur, wo? Die Vertröstung mit dem Fegefeuer ist ein Witz. Das Wegefeuer gibt es biblisch nicht. Viele Menschen glauben, Es ist egal, wie sie hier leben. Sie können dann Messen bezahlen und dann werden sie schon noch den Rest, der halt neu gereicht hat, den wird Gott schon noch geben. Ihr Geschwister, was passiert hier? Die Reichen kommen zu Gott und was ist mit den Armen, die keine Messe bezahlen können? Einfach mal von der Seite. Ist das Gottes Gerechtigkeit? Ich weiß, dass es sehr verbreitet ist. Sehr verbreitet. Ich kann leben, wie ich will. Ich zahle dann im Voraus schon Messen und dann komme ich in den Himmel. Das wird nicht hinauer, Geschwister. Ich muss es sagen. Das steht nirgends in der Bibel. Die Bibel sagt ganz was anderes. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 27. Und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und die Frage ist, ob wir zu Gott gehören oder nicht. Und nicht, wie viel Messen du denkst, zahlen zu können. Es wird nicht funktionieren. Das hat Jesus nie verkündet. Wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ihr Geschwister, Gott möchte niemand, dass er irgendwo getrennt von ihm in der Hölle lebt. Gott will keinen da drin. Keinen. Aber wir müssen auch das akzeptieren, was Gott sagt, wie der Weg in den Himmel geht. Wir können nicht unsere eigene Religion und eigene Erlösung letztlich geltend vor Gott machen und sagen, Herr, ich habe mir es so vorgestellt. Du musst es doch annehmen. Ich habe mir es so vorgestellt. Glaubt ihr wirklich, der lebendige Gott, der weiß, dass Sünde nur durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes gesühnt werden kann, kann mit dir Ausnahme machen? Das funktioniert nicht. Sünde kann nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu gesühnt werden. Und nicht durch Werke und nicht durch Messen bezahlen oder sonst irgendwas. Vergebung der Sünden in Kraft gesetzt. Die Auferstehung, das fundamentale Ereignis der Christenheit. Das fundamentale Ereignis der Christenheit. Die Vergebung der Sünden wäre nicht in Kraft gesetzt, hat der Thomas heute auch schon gesagt. Lest 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir wären noch in unseren Sünden. Die Auferstehung hat es im Grunde gebracht. 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So ist euer Prediger Ampelmann. Ein falscher Verkündiger, sagt Paulus. Ein Lügner, sagt er, Gott gegenüber. Lest mal 1. Korinther 15. So ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so seid ihr noch in unseren Sünden. Und dann sagt er, nun aber, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Durch die Auferweckung, durch die Auferstehung ist die Sündenvergebung ratifiziert worden, in Kraft gesetzt worden. Ohne Auferstehung keine Sündenvergebung. Mit der Auferstehung ganz klare Sündenvergebung. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Den Text haben wir heute auch schon gehabt, aber der ist ganz wichtig. Damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Der Geist Gottes, Gott selber hat ihn herausgeholt aus dem Totenreich und er hat ihn lebendig gemacht. Man kann das mit einem Bild zeigen. Das ist der Zustand der Menschheit im Grunde. Wir Menschen durch einen Sündenfall sind getrennt von Gott. Wir versuchen durch Religion, durch Werke zu Gott zu kommen. Jeder versucht es irgendwie. Irgendwie, der denkt durch gute Werke. Der andere sagt, du musst nur so und so leben und dann kommst du zu Gott und Gott wird dich in jedem Fall annehmen. Ihr Geschwister, ohne Sündenvergebung durch Jesus Christus und seine Auferstehung kommt keiner zu Gott. Keiner. Die Bibel sagt sehr klar, auch im Johannesevangelium, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin das Leben. Der einzige Weg zum Vater. Jesus Christus. Und drum ist die Sündenvergebung und auch, ich denke, wir sollten das feiern, wirklich Ostern feiern und sagen, wow, die Sünden sind uns vergeben, weil Jesus auferstanden ist. Weil er auferstanden ist. Und das ist die Wahrheit. Weil er auferstanden ist, drum, er hat den Weg zum Vater bereitet. Er hat den Zugang zum Vater wieder öffnet. Er hat die Beziehung hergestellt. Er hat alles, was wir verbockt haben, auf sich genommen. Vergebung der Sünden in Kraft gesetzt. Das ist doch die Auferstehung. Wow, ich finde das toll. Und es geht weiter. Jesus, Herr über alle Mächte. Darum sage ich, die Auferstehung ist ein unwahrscheinliches geistliches Geschehen. Da ist unwahrscheinlich viel in der geistlichen Welt abgegangen. Da hat es gekracht und geknistert. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich gekracht und geknistert. Weil der Teufel genau gewusst hat, wollte er verhindern, dass Jesus irgendwo wieder Macht kriegt oder einen Einfluss auf die Menschen. Er wollte seinen Einfluss, seine Herrschaft auf die Menschen behalten. Jesus, Herr über alle Mächte und der Beginn der Beseitigung der Mächte und Gewalten. Geschwister, mit der Auferstehung ist Jesus eingesetzt worden als Herr über alle Mächte. Niemand steht über ihm. Auch der Teufel steht nicht über ihm, sondern weit unter ihm. Und er muss ihm gehorchen. Der Teufel steht weit unter ihm. Er ist der Herr, der Kyrios, der Eingesetzte. Und darum ist es für uns auch wichtig, dass wir glauben, dass wir diesen Herrn haben, wo Jesus sagt, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dass wir glauben, dass Jesus diese Autorität und Vollmacht hat. Die hat er. Und die stellt er uns zur Verfügung. Dein Leben ist umso mehr von seiner Autorität und Macht geprägt, umso stärker du dich auf ihn verlässt. Und umso stärker du dich auf ihn einlässt und deine Lebensbereiche ihm unterordnest. Umso mehr bekommt er Autorität und Macht in deinem Leben. Und umso mehr bekommst du seine Autorität an die Hand. Und das wünsche ich uns, auch für das Jahr weiter, dass wir die Autorität Jesu weiter einsetzen. Im geistlichen Bereich, wo wir beten gegen die Mächte und Gewalten, aber auch ganz praktisch in deinem alltäglichen Bereich, wo du weißt, Jesus geht mit dir, er geht mit dir hinein in die Arbeitsstelle. Er will dir helfen zu vergeben. Er will dir helfen, auch hinstehen zu können, Mut zu bekommen, auch ihn zu bezeugen. Das ist alles, was er gibt durch den Heiligen Geist. Und der Grund ist die Auferstehung. Der Grund ist, weil Gott ihm die Autorität gegeben hat. Das ist der Grund. 1. Korinther 15, 24. Dann das Ende, wenn er das Reich, Jesus das Reich, dem Gott und Vater übergibt. Das Ganze geht weiter, Geschwister. Damals die Auferstehung. Jesus ist als Herr eingesetzt worden über alle Mächte und Gewalten. Über alle Mächte und Gewalten. Und Jesus ist daran, alle Mächte und Gewalten zu beseitigen. Wir sehen, dass am Schluss, das sagt die Bibel, ein unwahrscheinliches Aufbäumen der Mächte und Gewalten gibt. Unwahrscheinliches Aufbäumen. Aber wenn er wiederkommt, dann wird alles Feierabend sein. Er wird dann 1000 Jahre herrschen. Hier auf dieser Welt. Halleluja. Es wird ein Aufbäumen geben. Und ihr merkt es ja auch. Der Teufel zieht alle Register. Aber ich möchte uns ermutigen. Jesus steht da drüber. Und die Bibel hat es gesagt, es kommt. Es kommt zum einen das Aufbäumen, zum anderen eine starke Erweckungsbewegung und Erweckungswellen kommen. Und die sind auch da schon. Wir wollen, dass es unser Land noch stärker erreicht. Ihr auch, oder? Dass es noch stärker unser Land erreicht. Dass noch viele zum Glauben kommen. Das hängt mit der Kraft der Auferstehung zusammen. Das hängt mit dem zusammen, wie viel du dich darauf einlässt, ob du Jesus glaubst, dass er das getan hat. Umso mehr Autorität und Vollmacht hast du in deinem Leben. Umso mehr kannst du ihn einsetzen und ihn mitnehmen und glauben, dass er auch die Bollwerke des Finsternis in deinem Leben und in deinem Umfeld immer mehr durchbricht und als Sieger hervorgeht. Das ist ja unwahrscheinliche Zuspitzung am Ende, unwahrscheinliche Kraftzuspitzung, aber es ist wichtig, dass wir wissen, Jesus ist der souveräne Herr darüber. Jesus ist der souveräne Herr darüber. Denn das Ende, wenn er das Reich dem Vater, dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Und am Schluss heißt es, tut er den Tod weg in den Feuersee und den Satan schmeißt er in den Feuersee. Wow. Das ist aber nach den 1000 Jahren. Das geschieht. Ich weiß, Jesu Auferstehung hat eine unwahrscheinliche Dimension neu eröffnet. Unwahrscheinliche Autorität. Die Machtverhältnisse haben sich völlig verändert. Völlig verändert. Die Machtbereiche im geistlichen Raum haben sich völlig verändert. Glaubst du das? Oh, oh, oh. Die Machtverhältnisse im geistlichen Raum haben sich völlig verändert. Wer ist der Chef? Jesus. Jetzt muss ich nochmal hören. Wer ist der Chef?
Jesus.
Yay! Das ist wahr, Geschwister. Das hängt mit der Auferstehung zusammen. Darum bringe ich das heute. Das hängt mit der Auferstehung zusammen. Das hängt mit dem zusammen, dass Gott ihn herausgeholt hat und eingesetzt. Als König der Könige. Als Herr aller Herren. Er hat ihn eingesetzt. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Als letzter, er muss herrschen. Herrschen heißt im Sinne Herr sein. Jesus herrscht nicht negativ. Jesus herrscht als jemand, der Herr ist, der liebt, der die Menschen liebt, der für sie da ist, der für sie gestorben ist, der einen Einsatz gebracht hat, sein Leben eingesetzt hat. Das ist sein Herrsein. Aber er ist auf der anderen Seite auch Herr über all die Mächte und Gewalten. Er wird sie weiter wegtun. Er wird sie überwinden. Er wird sie wegtun. Lest es nach im Korintherbrief. Der Paulus setzt sich mit den ganzen Bereichen auseinander, besonders in 1. Korinther 15. Besonders über die Machtverhältnisse, über all das, was dort geschieht, geistlich. Und ich komme zum Schluss. Natürlich bietet Jesus da was an. Natürlich bietet Jesus uns Autorität und Vollmacht an, wie ich vorher schon gesagt habe. Und er bietet es an, dass wir mit seinem Heiligen Geist regieren. Dass wir in unserem eigenen Leben, dass deine Gefühle und deine Wünsche dich nicht bestimmen, sondern dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit deinem Willen die Dinge bestimmst. Und du entscheidest, was du tust und was du nicht tust. Dann hast du wirklich Freiheit und Autorität. Du entscheidest, was du tust und was du nicht tust. Und nicht aus der Abhängigkeit oder nicht aus dem Gezwungensein, sondern aus der Freiheit heraus. Angebot der Errettung. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, das gilt für heute Vormittag. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Das heißt Gemeinschaft haben. Und er mit mir. Siehe, ich stehe an der Tür vor deinem Herzen und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, ich weiß, wenn ich verkünde, wenn wir hier verkünden, das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist geht durch die Reihen. Und wenn du merkst, er klopft an deiner Tür, dann bist du heute gefragt. Dann bist du heute gefragt. Dann gibt dir Gott heute eine ganz entscheidende Chance. Dann ist das, was er schon vorbereitet hat, die letzten Monate und Jahre vielleicht, das ist heute präsent. Du kannst es heute verstehen. Du wirst heute mit hineingenommen. Und plötzlich werden sich die Horizonte auftun, dass du merkst, ja, ich check das irgendwo, das stimmt. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das macht Sinn, das Ganze. Die Auferstehung, die hat ja eine Dimension. Das ist ja der Knaller. Das ist ja der Knaller. Und du merkst es. Meine Stimme hört und die Tür öffnet. Das ist dein Part. Jesus wird nicht einbrechen in dein Herz. Ich weiß nicht, wie du von Gott gehört hast. Jesus wird nicht einbrechen in dein Herz. Jesus liebt dich über alles. Er respektiert deine Entscheidungen. Du wirst damit zurechtkommen müssen, wo du dann die Ewigkeit verbringst. Bei ihm oder beim Feind, getrennt von ihm. Das ist die Folge. Jeder wird auferstehen. Jeder wird in der Ewigkeit leben. Die Frage ist dann nur wo? Bei Gott oder beim Feind? Du wirst nicht ewig tot bleiben. Tut mir leid. Du wirst nicht ewig tot. Die Todtheorie, nach dem Tod ist alles aus, die gibt's nicht. Jesus ist auferstanden. Alle werden auferstehen. Alle. Die Frage ist, wo sie die Ewigkeit dann verbringen. Und Jesus bietet es an und sagt, Leute, hört mir zu. Ich bin doch nicht umsonst vom Himmel hierher gekommen. Es ist, weil ihr mir so wichtig seid. Das ist der Grund, weil ihr mir so wichtig seid. Ich habe euch geschaffen. Ich habe euch erschaffen. Ich möchte mit euch Beziehung. Ich möchte euer Vater sein. Ich möchte euer Freund sein. Ich möchte euch helfen im Leben. Und ich möchte mit euch auch das Leben gestalten. Ich möchte es mit euch. Und ich möchte mit euch auch andere zu mir führen. Und ich möchte mit euch auch Dinge erleben, wo ihr merkt, ja, ich bin lebendig. Ich möchte, dass ihr das erlebt. Zudem werde ich vielleicht hineingehen? Was steht da wirklich? Wer sein Herz öffnet, es wird geschehen. Er wird hineinkommen. Das ist nicht ein vielleicht, es könnte sein, aber, sondern er wird. Wow. Er wird. Er nimmt das ernst. Er nimmt dich ernst. Zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und Gemeinschaft mit ihm halten. Und es ist eine interessante Stelle überhaupt. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wow, das ist mir auch neu aufgefallen. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wow, du darfst mit Jesus auf dem Thron sitzen. Königskinder sitzen mit Jesus auf dem Thron. Sie regieren mit ihm zusammen. Er ist natürlich der Chef. Das ist keine Frage. Aber du wirst sozusagen so auch hochgenommen. Darum sage ich, Autorität und Vollmacht empfängst du durch ihn und durch niemand anderes. Und du darfst mit ihm auf seinem Thron sitzen. Du darfst regieren. Über dein eigenes Leben Herr sein, regieren. Aber auch mit seiner Autorität und Vollmacht, du darfst sie anwenden im Gebet. Du darfst sie anwenden und es geschehen Zeichen und Wunder. Das wissen wir von der Auferstehung her, ist stark beschrieben nach der Auferstehung, dass viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Römer 3, Vers 23. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen. Da ist es nochmal zugespitzt. Wenn du denkst, deine Dinge, wie du denkst, du kannst vor Gott gerecht werden, das wird nichts nützen. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Geschwister, das ist das A und O. Dann komme ich nochmal zu dem zurück. Wenn du glaubst, du kannst selber ohne Jesus vor Gott gerecht werden, das wird nicht sein. Du kannst Gott nichts vorweisen. Gott ist heilig und du kannst dich nicht heilig machen durch Werke. Das wird niemals gehen. Darum braucht es die Sündenvergebung. Darum braucht es das, dass Jesus gekommen ist. Dass wir sind durch ihn geheiligt. Wir kommen zu Gott. Wir kommen in seine Sphäre. Und ohne Jesus, ohne Sündenvergebung, wirst du Gott nicht nahen können. Nicht so wie jemand, der Jesus hat. Und das wünsche ich jedem, auch heute Morgen, wo er merkt, dass Gott da ist, dass er anklopft. Ich wünsche es, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Ich wünsche es dir, dass du Mut empfängst, dass du auch sagst, Herr, ich will mich einfach jetzt dir ausliefern. Ich will mich darauf einlassen. Ich will, dass du einfach auch das jetzt in deine Hand nimmst, dass du mir das schenkst. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Trailer zeigen. Haben wir Kinder unter 16, für die ist das nicht. Das sind drei Bilder nur drin, die ein wenig schwierig sind. Für die anderen, ich denke, das soll einfach uns jetzt hinführen und ich möchte dann einen Aufruf machen. wer Jesus kennt, darfst du ihn einfach starten. Bisschen so die Richtung verloren haben und immer so genau wissen, bin ich noch voll dran an Jesus? Auch die Frage nach der Auferstehung, kann ich das glauben? Die Frage nach der Auferstehung wurde immer gestellt, auch damals von den Jüngern. Jesus selber hat sie im Grunde immer wieder überzeugt durch seinen Heiligen Geist und sein Wort. Über 500 Augenzeugen, steht im 1. Korinther 15. Über 500 Augenzeugen haben ihn als den Lebendigen gesehen. Und wenn du da merkst, du bist unsicher, gerade in dem Punkt der Auferstehung, ich möchte jetzt einfach für dich beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes und sein Wort dich überzeugen. Wer das möchte, kann einfach seine Hand heben. Wer da merkt, da ist schon unsicher. Halleluja, Jesus. Vater, so bete ich jetzt darum, dass du durch die Reihen gehst. Aber wir wissen, wir brauchen uns nichts vormachen. Du selber überzeugst durch deinen Geist und durch dein Wort und durch deine Auferstehung, durch dein Leben. Du bist da, mitten unter uns. Und Vater, ich bete darum, wo die Zweifel da sind, dass du sie jetzt wegnimmst. Aber auch, dass du uns hilfst, mutig in deinem Wort zu lesen, und dass du da uns begegnest, ganz neu. Und dass du Glauben freisetzt. Vater, ich bete, dass es geschieht durch deinen Geist in deinem Wort. Herr, wir wollen uns nichts vormachen und wir brauchen uns nichts vormachen. Wir wissen, dein Wort ist die Wahrheit. Du hast es vielfältig bestätigt über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende und bei vielen von uns auch hier in diesem Raum. Vater, so bete ich darum, dass du Gnade jetzt schenkst und du eine neue Ermutigung gibst. Herr, dass du eine neue Ermutigung gibst, da deinem Wort zu vertrauen, dir zu vertrauen, deinem Heiligen Geist zu vertrauen. Und Jesus ist auch heute da und er geht durch die Reihen und er klopft an. Ich glaube, dass Jesus bei Einzelnen angeklopft hat, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen oder schon von ihm was gehört haben und merken, er möchte mehr Raum. Er möchte mehr Raum in ihren Herzen, in ihrem Leben. Wer das möchte, könnt alle die Augen zumachen. Wir brauchen gar nicht hinschauen. Wer das möchte, der soll einfach den Arm heben und ich will für dich beten, dass das geschieht. Dass Jesus, wenn du merkst, ich möchte, dass Jesus mehr Raum in meinem Leben gewinnt. Halleluja, halleluja. Vater, ich bete darum, dass du das jetzt, die Entscheidung festmachst. Dass du sie festmachst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dass du weiter mit deiner Weisheit Führung schenkst, was weiter dran ist. Herr, ich bete darum, dass du die Einzelne weiter führst und leitest. Und dass das Morgen nicht vergessen ist, sondern dass das Morgen weitergeht. Und dass die Beziehung zu dir wächst. Dass der Glaube zu dir wächst. Dass das Vertrauen zu dir wächst. Und dass sie erfahren deinen Frieden, deine Kraft und deine Zuversicht. Auch deine Hoffnung der Auferstehung, dass sie die erfahren in einer starken Weise. Komm, Heiliger Geist, komm du auch jetzt über sie. Und wer merkt, dass er Jesus ganz persönlich heute zum ersten Mal einladen will in sein Leben, wo er merkt, der Heilige Geist klopft und das merkt man, Geschwister, ihr lieben Gäste, das merkt man. Du brauchst dir nichts vormachen, du brauchst nicht herbeiziehen. Der Heilige Geist weiß, wo du stehst. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Darum kann ich das so sagen. Und wer das merkt, dass er heute, dass der Heilige Geist klopft, dass er sein Leben Jesus anvertrauen will, dass Jesus ihn ruft, möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst. Ich möchte für dich beten. Vater, ich lege dir jetzt auch die Situation jetzt hin. Ich weiß, dass auch mehrere da sind, die sich nicht trauen. Aber Herr, du kennst jeden. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr auch ein Gebet mitsprechen. Das können wir vielleicht auch alle als Bekenntnis sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst der Erste in meinem Leben sein. Du sollst der Wichtigste in meinem Leben sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich den Heiligen Geist empfangen darf. Heiliger Geist, komm du jetzt. Schenk du mir Heilsgewissheit. Schenk du mir die Kraft Gottes. Ich danke dir dafür. Ich will dir folgen, Herr. Schenk du mir deine Kraft und deine Hilfe. Amen. Wer zum ersten Mal heute oder vielleicht wieder das Gebet gesprochen hat. Wir haben nach dem Gottesdienst auch hier ein Segnungsteam. Ich möchte euch bitten, dass ihr dann zu dem Team geht und darüber das kurz austauscht und auch sie werden mit euch dann das durchgehen und schauen, was die nächsten Schritte sind. Das ist ganz wichtig, dass wir die nächsten Schritte auch da weitergeben mit Jesus, dass das befestigt wird in unserem Herzen und dass wir die ganze Freude und Kraft der Auferstehung erleben. Amen.